ja jeden an. Das Thema, das ich dieser Predigt gegeben habe, heißt, wie dein Leben gelingen wird. Jetzt könnten gleich die ersten Zuhörer innerlich sich vielleicht aufregen und kritisch sagen, naja, das ist aber ein ziemlich vollmundiges Versprechen. Pass mal auf, dass du dich da nicht übernimmst. Und wirklich, menschlich gesehen, stimme ich euch zu. Wer kann schon sagen, wie ein Leben wirklich gelingen kann? Klingt doch irgendwie nach übertriebener, unrealistischer Werbung. Aber natürlich geht es mir heute Morgen nicht um einen 10-Punkte-Plan eines Lebensberaters oder Personal Coaches oder irgendwelche Glückskeks-Weisheiten, sondern es ist Gott, der uns dieses Leben verheißt und ermöglicht. Und in seinem Wort finden wir auch die entsprechenden Anwendungen dazu und Hinweise. Und wir werden uns heute Morgen den Psalm 25 anschauen. Ich möchte das Thema anhand von drei Stichpunkten und drei Wünschen für euch entfalten. Das erste, setze dein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Er enttäuscht niemals. Zweitens, lass dich von Jesus leiten und wachse in deiner Beziehung zu ihm. Er hat immer Gutes mit dir im Sinn. Und schließlich drittens, behüte dein Herz. Er hilft dir bei den Herausforderungen des Lebens. Das also der Fahrplan. Zum Ersten, setze dein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Er enttäuscht niemals das Vertrauen, was wir in ihn setzen. Ihr habt links die ersten drei Verse von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Wer auf dich hofft, wird niemals enttäuscht. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Was für ein Auftakt. Aus Davids Worten spricht eine ganz tiefe persönliche Beziehung, die er zu seinem Gott gehabt haben muss. Und das trotz der Schwierigkeiten, der Hindernisse, dieser jahrelangen Verfolgung durch Saul oder auch die vielen tragischen Ereignisse in seiner Familie. Er spricht von einer Sehnsucht nach Gott. Möchte ich heute Morgen mal fragen, sehnst du dich nach Gott? Oder ist es nicht so, dass wir uns eher nach dem sehnen, was Gott schenkt, was er gibt oder gelingen lässt? Sehnen wir uns um Gott um seinetwillen, weil es um ihn geht? Was heißt das denn überhaupt, Sehnsucht, sich sehnen? Die Helga Schäferling, die hat es so ausgedrückt. Sehnen ist sehen. Mit den Fasern seines Herzens und noch nicht greifen können. Ja, David, der konnte Gott nicht physisch sehen oder greifen, und doch war ihm dieser Gott so zum Greifen nah. Er nutzt so viele Bilder, womit er das ausdrückt. Zum Beispiel, wie ein Hirsch lechzt, nur als Worte, ne? Aber wie ein Hirsch lechzt, das kann man sich richtig vorstellen, nach frischem Wasser, gerade wenn man so in einem trockenen, heißen Gebiet lebt. So sehnt sich meine Seele nach dir, sagt er. Ich denke, das können wir uns gut vorstellen, wie erfrischend Wasser in Dürrezeiten ist. Und in Vers 2 spricht er eine weitere wichtige Wahrheit seines Lebens aus. Mein Gott, ich vertraue dir. Vertrauen ist das Urbedürfnis des Menschen. Daher wundert es auch nicht, dass die Deutsche Bank, die hatte mal so einen Slogan, mit Vertrauen fängt alles an. Ja, also das Vertrauen ist wirklich ein Urbedürfnis des Menschen. In einem Wörterbuch heißt es, Vertrauen ist ein erlerntes Verhalten und bedeutet die Gewissheit, dass du dich auf jemand verlassen kannst. Das hat mir gefallen. Ja, die Gewissheit, dass du dich auf jemanden verlassen kannst. Denn das ist auch, wissen wir auch, ohne Vertrauen kann eine Beziehung nicht bestehen. Das merkt man spätestens dann, wenn Vertrauen enttäuscht wurde. Denn das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Da Vertrauen also gelernt und erlernt werden kann, also wachsen kann, werden wir bestärkt, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen. Und ganz wichtig ist, Vertrauen ist eine Entscheidung. David entscheidet sich immer wieder für sein Vertrauen zu Gott. Er sagt nicht nur hier, mein Gott, ich vertraue auf dich, auch in Psalm 16 oder 31, Vers 7 und vielen anderen Stellen ist Gott die Quelle. Sie ist Dreh- und Angelpunkt seines Vertrauens. Wie sieht das bei uns aus, bei dir? Auf wen oder was vertraust du? Auf dein Können, deine Begabung, dein Aussehen, deine Beziehungen? Viele Menschen vertrauen auf Reichtum, auf Geld, auf vermeintliche Sicherheiten, ein Haus, eine gute Rente. Ich möchte euch heute Morgen aber fragen, auf wen vertraust du bzw. vertraust du auf Gott? Und wie wird das deutlich? Woran zeigt sich das in deinem Alltag? Bei unseren Mitarbeitern in den Volksgruppen, da wird das sehr gut deutlich und sehr geprüft, wenn sie zum Beispiel zum Glauben gekommen sind und dann wird jemand krank aus dem Dorf. Ja? Früher sind sie zum Medizinmann oder zum Dorfschamanen gegangen, sie haben ein Tier genommen, geopfert, sie haben irgendwelche Leistungen erfüllt und sie stehen ja unter ganz starker Beobachtung, auch unter denen der Angehörigen. Das zu tun, was eben seit Generationen getan wird. Und da standhaft zu bleiben und zu Gottes Zusagen zu vertrauen, das ist ein echter Glaubensschritt und ein Beleg oder ein Beweis, wie sie ihr Vertrauen ausleben. Vielleicht hast du ja auch Gewohnheiten oder feste Verhaltensweisen, die du dir vornimmst. Ja, wir halten inne und gehen zu Gott. Drücken wir unser Vertrauen zu ihm im Gebet aus. Es freut ihn, wenn wir nicht erst alles Menschenmögliche probieren und uns dann erst am Ende an ihn wenden. Dietrich Bonhoeffer hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, beten heißt, sich Gott anzuvertrauen. Und das wünsche ich jedem von euch. Vertraue Gott in allem. Umfassend. Spare nicht gewisse Bereiche aus. Und zwar auch, wenn du ihn nicht verstehst. Auch wenn es dir schwerfällt, wenn du Gott nicht verstehen kannst. Aber triff doch diese Entscheidung. Ich vertraue Gott und eben ich will in meinem ganzen Leben immer diesem Gott vertrauen. Ist so ein bisschen wie ein Eheversprechen. Ja? Ich will dich lieben wie in guten und in schlechten Tagen. Mein Gott, ich will dir vertrauen. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, aber ich weiß ja jetzt noch gar nicht, was in meinem Leben auf mich zukommt. Kann man denn Gott so einen Blankoscheck ausfüllen? Doch, das kannst du. Und der David sagt uns in Vers 3 auch warum. Da heißt es nämlich, wer auf dich hofft, wird niemals enttäuscht. Leute, das ist klar wie Kloßbrühe. Niemals steht das Wort. Ich habe mal geguckt, Enttäuschung ist die Nichterfüllung eines Wunsches oder einer Erwartung. Wie ist das mit unseren Erwartungen, wenn die enttäuscht werden? Können wir trotzdem vertrauen, können wir darauf vertrauen, dass er sagt, wer auf dich hofft, wird niemals enttäuscht? Ich finde das so klasse. Der David, der hat das in so vielen Psalmen ausgedrückt. In Psalm 34 zum Beispiel, da sagt er, ich suche Jahwe und er hat mich erhört. Er hat mich von meinen Ängsten befreit. Wer auf ihn blickt, wird strahlen. Auch da, sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. Wunderbar. Auch der deutsche Theologe und Evangelist Ernst Modersohn hat mal gesagt, alles kann Gott. Nur eines nicht, die enttäuschen, die ihm vertrauen. Nehmt das mit in euer Leben. Gott wird euer Vertrauen in ihn niemals enttäuschen, dafür verbirgt er sich. Das kann natürlich bedeuten, dass er anders handelt, als ihr es vielleicht erhofft oder erwartet habt. Vielleicht wird ja auch eine falsche Erwartung, die wir an Gott haben, enttäuscht. Doch es entspricht dem Erleben von so vielen Menschen aus der Bibel, der Kirchen- und Missionsgeschichte, dass Gott in allem vertrauenswürdig ist. Denn eine wesentliche Eigenschaft unseres Gottes ist seine Treue. Und die lässt nicht zu, dass er dich fallen lässt oder hängen lässt, wenn du ihm vertraust. So viel zum ersten Punkt. Setze dein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Er enttäuscht niemals dein Vertrauen in ihn. Zum zweiten Punkt. Lass dich von Jesus leiten und wachse in der Beziehung zu ihm. Er hat immer Gutes mit dir im Sinn. Ich lese uns die dazugehörigen Verse. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Leite mich durch deine Wahrheit und belehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Die Wege, die der Herr führt, sind voller Güte und Treue für alle, die sich an seinen Bund halten und das, was er bezeugt. Was ist mit dem, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er gehen soll. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Der David, der bittet hier den Herrn aktiv um seine Wegführung. Zeige mir, leite mich, lehre mich, weise mir. Es geht um Orientierung für dich und mich in einer komplizierten, kriegerischen und uns oft überfordernden Welt. Das ist so notwendig. Viele Menschen bekennen heute, dass sie kaum mehr wissen, wie es in der Zukunft für sie aussehen wird. Sie haben Angst, es überfordert sie. Es lähmt sie und auch diese Schnelligkeit und Schnelllebigkeit, aber auch die Oberflächlichkeit und Kompliziertheit dieser Welt. Gott gibt uns Orientierung durch sein Wort. Oft neigen wir ja dazu, uns Rat und Weisheit von Meinungen und so weiter in dieser Welt zu suchen. Wir tun das, was angesagt ist, was im Trend liegt oder was uns angenehm ist. So viele junge Menschen tun heute so gern, was easy und angenehm ist, was mich nicht viel Einsatz kostet. Aber der David, der drückt aus, dass er aktiv um Gottes Hilfe und Leitung bittet. Er ist korrekturbereit. Er möchte Gottes Wege konkret gehen und nicht nur erfragen und dann doch sein eigenes Ding drehen. Ihr seid 5 Teenager und die Zeit hat begonnen, wo ihr jetzt mehr Freiheiten bekommt und auch mit Entscheidungen, die ihr treffen müsst, wie es mit und wie ihr damit umgeht. Was mache ich mit der gewonnenen Freiheit? Was probiere ich aus? Wie sieht es mit dem Bereich Freundschaft aus? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Denn das prägt euch. Und ich möchte euch ermutigen, bringt Gott die konkreten Fragen, die euch bewegen, zu ihm. Wo euer Platz nach der Schule ist, nach einer Ausbildungsrichtung, bei Beziehungsfragen oder wie ihr gewisse Dinge einordnen könnt und vieles, vieles mehr. Du bist der Gott, der mir hilft, sagt David. Und dann täglich hoffe ich auf dich. Halte deine Beziehung zu Jesus frisch und lebendig. Ja, Glaube lebt nicht von der Konserve. Wenn du nichts erzählen kannst, das ist jetzt mal ein Test an uns alle, was dir in den letzten, sagen wir, 1-2 Wochen wichtig geworden ist, wo Gott dich in seinem Wort überrascht hat, wo du was gelernt hast, wo er dich korrigiert hat, dann intensiviere deine Beziehung zu ihm wieder ganz neu. Denn dann erlebt ihr, dass euer Glaube frisch ist und bleibt. Und dann könnt ihr mitunter ein Geheimnis erleben, nämlich dass die Umstände vielleicht sehr schwierig sein können, aber ihr dennoch den Frieden Gottes im Herzen habt. Denn dann wächst ihr in eurer Beziehung zu Gott und ihr erlebt eine Vertrautheit zu ihm, im Umgang mit ihm. Wenn ihr ihn mit hineinnimmt in eure Entscheidung, aber auch in eure Gefühlslage, in eure Gedankenwelt. Und da ist uns der David mir jedenfalls ein echtes Musterbeispiel und Vorbild. Aber wisst ihr was? Ich kenne das nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Man macht genau das Gegenteil, wenn es einem schlecht geht. Oder wenn die Umstände schwierig sind. Dann suchen wir oft die Aufmerksamkeiten und das Mitleid von Menschen oder wir drehen uns um uns selbst. Und wir wenden uns gerade nicht an Gott. Und das ist tragisch. Er ist doch da. Er bietet es uns doch an. Deshalb meine Bitte, unsere Bitte an euch, wendet euch an Gott und seid vor allen Dingen ehrlich. Zuallererst mit Gott, der kennt sowieso eure Herzen, aber auch mit den Menschen, die euch lieben. Ich möchte das einfach nochmal so betonen. Heuchelt nicht. Führt kein Doppelleben. In der Gemeinde und im Zuhause schön brav und angepasst und in der Schule und am Wochenende völlig anders. Nein, lebt euren Glauben authentisch. Und wenn keiner mitbekommt, dass du eine Beziehung zu Jesus hast, dann kann doch diese Beziehung ja gar nicht so richtig wichtig sein. Ein weiterer wichtiger Hinweis finden wir in Psalm 119. Da fragt der Psalmist, wie denn ein junger Mensch mit seinem Lebensweg reinhalten kann. Und dann gibt er die Antwort, indem er tut, was du ihm sagst. Eine andere Übersetzung sagt, wenn er sich an dein Wort hält. Wisst ihr, das ist eine konkrete Aufforderung, eine Frage und eine Antwort. Und die Entscheidung zur aktiven Handlung, die lesen wir dann in Vers 10. Von ganzem Herzen suche ich dich. Das ist aktiv, das fällt mir nicht in den Schoß. Der David auch immer wieder, Herr, ich nähere mich zu dir, ich suche dich. Sucht die Beziehung zu eurem Herrn. Und dann beschreibt er, wenn man es so sagen darf, eine Art Rezept. Er sagt nämlich, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gott ermahnte sein Volk im Alten Testament in den Geschichten immer wieder, dass sie sein Wort lesen und bewahren sollten. Dass sie ihren Kindern es allezeit vor Augen halten sollten. Und genau das ist einer der Gründe und der Zweck der Bibelklasse. Systematisch Gott und Gottes Wort lehren, ihn euch vertraut machen, bekannt machen und dass ihr es in den Alltag übertragt. Wir haben sein Wort, ja, wir haben es in vielen Sprachen. Und ein kluger Mensch hat mal Folgendes gesagt zu der Bibel. Entweder wird dich die Bibel von der Sünde abhalten oder die Sünde wird dich von seinem Wort abhalten. Das habe ich mir ganz vorne in meine Bibel reingeschrieben. Das ist eine wichtige Mahnung. Entweder wird dich die Bibel von der Sünde abhalten oder die Sünde dich von seinem Wort abhalten. Ihr habt in der Bibelklasse viele Verse auswendig gelernt. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an so manchen erinnern. Keine Angst, ich frage euch jetzt nicht ab. Aber ihr habt euch damit einen großen Schatz erworben. Und da möchten wir euch echt ermutigen, setzt das fort. In jungen Jahren fällt euch das noch so leicht. Und ich weiß, auswendig lernen ist jetzt nicht populär. Aber gerade aus Gottes Wort erwerbt ihr euch damit einen Schatz, den euch keiner mehr nehmen kann. Und wenn du geistlich wachsen willst, wenn du Hilfe und Orientierung in dieser Welt erhalten willst, wenn du dein Denken mit Gottes Wesen und Charakter statt mit vergänglichen und diesseits orientierten Gedanken in dieser Welt gefüllt bekommen willst, dann pflege diese Beziehung zu ihm und wachse zu ihm. Zwei Zitate noch zum Schluss von diesem Punkt. Der Jerry Bridges hat gesagt, geistliches Wachstum ist ohne die beständige und ausgewogene Ernährung mit dem Wort Gottes undenkbar. Mir ist da immer so ein Beispiel, was vom Volk Israel steht, wenn sie ihr Manna eingesammelt haben. Das kann man so ein bisschen übertragen. Ja, das war ja eigentlich erstmal für den Body sozusagen, aber so ist es auch mit Gottes Wort. Wir können uns nicht hier hinstellen und sagen, du musst jeden Morgen 10 Minuten lesen oder eine Viertelstunde, sondern die Bibel sagt beim Manna, und jeder sammelte so viel er wollte und mochte. Und das ist unser Wunsch, ja, dass ihr diese Zeit füllt. Aber um geistlich wachsen zu können, müsst ihr diese Beziehung zu Gott pflegen. Und das ist, ernährt sich durch sein Wort. Und auch ein anderes, fand ich echt ein gutes Zitat, spricht auch in unser Leben hinein. Unser geistliches Wachstum als Christen ist wichtiger als unsere berufliche Fortbildung als Klempner, Sachbearbeiter oder Softwareentwickler. Ja, letztlich, wenn du mit Jesus ein Studium machst, eine Ausbildung machst, wenn du es mit Jesus machst, dann bist du auf dem richtigen Weg und es ist total egal, so gesprochen, was du lernst und machst. Aber David stellt für dieses Verhalten ja auch eine Belohnung in Sicht. In Vers 10 behauptet er nämlich, da sagt er, die Wege, die der Herr führt, sind voller Güte und Treue für alle, die sich an seinen Bund halten und an das, was er bezeugt. Und das finden wir auch im Neuen Testament bezeugt. In Römer 8,28 versichert der Paulus den Christen in Rom, wir wissen aber, ja nicht, es könnte sein, wir schätzen das mal so ein, nein, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden, zum Besten dienen müssen. Er hat stets Gutes im Sinn. Und deshalb ermutige ich euch, daher zweifelt nicht an der Güte und Treue Gottes in eurem Leben. Zweifel sind letztlich immer eine Waffe des Feindes, um dich von Gott wegzubringen. Das hat der Satan schon im Paradies angefangen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja. Aber Gott meint es immer gut. Ich sage nicht, dass sich das immer gut anfühlt. Da könnt ihr die Janfels, den Helmut, Tobi und Patti oder manch andere fragen. Aber dass es Gott gut meint und sein Handeln gegenüber seinen Kindern stets von Liebe geprägt ist, daran dürft ihr immer festhalten. Und noch kurz ein drittes. Behüte dein Herz. Er hilft dir bei den Entscheidungen und Herausforderungen des Lebens. Und der dazugehörige Vers, Vers 17, befreie mein Herz von der Angst und nimm den Druck von mir weg. Das Herz ist ja nach dem Verständnis der Bibel der Sitz unseres Denkens, Fühlens und Handelns. Ganze 854 Mal wird auf das Herz in der Bibel Bezug genommen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir auf unser Herz Acht geben. Die Gedanken, die zu späteren Entscheidungen werden, die sind im Herzen geboren. Ob wir für etwas offen sind oder nicht, entscheidet sich im Herzen. Jesus kritisiert damals die fromme damalige Elite wegen der Verstocktheit, wegen der Hartherzigkeit ihres Herzens. Jemand hat mal gesagt, das ist das Bild davon, dass so ein Herz Hornhaut kriegt, ja? Dann stumpft man ab, das kennen wir alle, die Gitarrenspieler sind oder Bassspieler. Ja, also dann stumpft man ab und das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass sich um unser Herz eine Hornschicht, ein Verhärten kommt. Sondern auch beim vierfachen Ackerfeld wissen wir das, dass der Einfluss des Wortes Gottes wieder aus unserem Herzen geraubt werden kann. Diese Menschen hatten sich entschieden, Jesus keinen Glauben zu schenken. Und ich musste so denken, wie schade. Wir merken also jedenfalls, das Herz ist elementar wichtig. Das wird auch deutlich in diesem ganz bekannten Vers aus Sprüche 4,23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das ist so ein wichtiges Wort. Das musstet ihr auch auswendig lernen und das ist gut. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ich habe mal nachgeguckt, das Wort behüten, was hier verwendet wird, heißt in der ursprünglichen Bedeutung kontrollieren oder bewachen. Ja? Wer greift denn alles nach deinem Herz? Ganz klar, die Welt greift nach deinem Herz. Alles, was jeden Tag auf dich einströmt. Damit meine ich Ideen und Weltanschauungen, Auffassungen, das Streben nach diesseitigen Dingen, die starke Betonung des Ich und so viele andere Dinge. Und manche Dinge davon können einem Angst machen. Ja? Angst ist definiert als das Gefühl der Unheimlichkeit und des Ausgesetztseins in der Welt. Und der David, der wendet sich auch hier wieder hilfesuchend an Gott. Ja, es stimmt, wir sind täglich, ihr seid täglich dem Gedankengut und dem Einfluss der Welt ausgesetzt. Und damit euer Herz eben keinen Schaden nimmt, behüte dein Herz, indem du kontrollierst, was dort hinein darf und was nicht. Denn das ist wichtig, die Verantwortung für den Zustand deines Herzens, die liegt bei dir, die liegt bei uns selbst. Bewache es, dass es nicht hart und resistent für Veränderungen wird, sondern weich und veränderbar durch das Reden Gottes. Ihr fünf wunderbaren Menschen der Bibelklasse. Der Großteil des Lebens liegt noch vor euch. Aber die Frage, wie euer Leben gelingen wird? Ich behaupte, dass das Befolgen, dass das Ausleben dieser drei heutigen Punkte eine Garantie darstellen, wie euer Leben gelingen kann bzw. wird. Ein gelingendes Leben nicht nach menschlichen Gesichtspunkten, nicht nach Erfolg, nach Ansehen, nach den Dingen, die in dieser Welt wichtig sind, sondern aus einer ewigen, aus einer göttlichen Perspektive. Erstens, setze dein ganzes Vertrauen auf deinen Herrn. Er enttäuscht niemals. Zweitens, lass dich von Jesus leiten und wachse in deiner Beziehung zu ihm. Er hat immer Gutes mit dir im Sinn. Und drittens, behüte dein Herz. Er hilft dir bei den Entscheidungen des Lebens. Amen.